Ostern ist eine besondere Zeit. Jemand hat es mal bei uns im Ältestenkreis so direkt gesagt, das meiste, was man wisset, ist über Weihnachten, über Karfreitag und über Ostern. Eigentlich kann man da nichts Neues mehr sagen. Und von daher maße ich mir jetzt auch nicht an, euch heute neue Dinge zu sagen, völlig neue Erkenntnisse, sondern vielleicht, wenn es sein kann, dann wäre es so, dass man vielleicht Dinge, die man schon lange wisset, dass die uns neu wichtig werden. Und der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte, ich habe 5 Punkte und habe gedacht, für jeden Punkt, wenn ich es schaffe, vielleicht so 3, 4, 5 Minuten, dass man gut durchkommt. Der erste Punkt ist, Ostern, also der Ostermorgen, ich habe das mal bewusst so jugendlich beschrieben, das war die Lehre der Boys. Also Lehre mit EE, nicht Lehre mit EH, sondern die waren unheimlich leer, innerlich leer. Die Jünger von Jesus, die Männer, die da mit Jesus nur zusammen waren, die hatte auf einmal eine unheimliche Leere in sich. So wie wenn ihnen ihr Liebstes genommen worden wäre. Weiß nicht, jeder von uns hat mit Sicherheit schon mal irgendwann einen lieben Menschen mehr oder weniger plötzlich durch den Tod verloren. Und so muss man sich das vorstellen. So ging es ihnen. Es war einfach eine tiefe Leere da, wo das, was ihnen Hoffnung gegeben hat, auf einmal weg war. Und diese Leere, die hat sich auch nicht einfach so wegnehmen lassen. Der eine oder andere von ihnen hat selbst gehofft, dass da, wo Jesus am Kreuz hing, dass da doch noch ein Wunder passieren kann. Dass er doch auf einmal noch kommen kann, runtersteigen kann oder dass doch noch ein paar Engel kommen und dass die ein Wunder machen. Und die Wirklichkeit war, dass es immer leerer, immer trauriger in ihnen geworden ist. In der Bibel wird beschrieben, in der Apostelgeschichte, dass sie Bretter genommen haben und dass sie sich mehr oder weniger verbarrikadiert haben, da wo sie gewohnt haben. Und diese Leere, ich habe meine Predigt auf dem Handy drauf. Und diese Leere, die ist noch größer geworden, als auf einmal 2 Frauen gekommen sind und gesagt haben, das Grab ist auch leer. Das war für sie in diesem ersten Moment, als dieses Grab leer war, das war für sie so, wie wenn das Allerletzte gefehlt hätte. Vor vielen, vielen Jahren ist eine Fähre untergegangen, diese Estonia, und ich habe einen Bericht darüber gelesen. Und die Hinterbliebenen, die haben darunter gelitten, dass man die Tote nicht aus dem Schiff geborgen hat. Und da gab es wohl so eine Gesetzeslücke, wo dieser Räder, also dieser Besitzer, das nicht unbedingt machen musste. Das war also keine Vorschrift. Und so hat er aus Geldnot oder aus dem, dass er einfach mehr Geld behalten wollte, die Tote in dem Schiff drinnen gelassen. Und für die Tote war das ja nicht so das Problem, aber für die Hinterbliebene. Sie hatten einfach gar nichts. Sie hatten kein Grab, sie hatten keinen Grabstein, sie hatten keinen Sarg, keinen Inhalt des Sarges, sie hatten keinen Abschied. Und sie wussten auch nicht, wohin gehe. Und genauso ging es diesen Jüngern auch. Und als sie dann tatsächlich dorthin gekommen sind, an dieses Grab, und diese Leere gesehen haben, sind sie zwar zurücklaufen, aber zunächst mal war da drin nichts mehr da. Diese Hoffnung, dass da jemand kommen könnte und sie befreie von den Römern, mir solltet uns daran erinnern, Petrus hat ja im Garten Gethsemane ein Schwert dabei gehabt. Ich glaube, das hat er nicht dabei gehabt, um Schlangen zu töten oder um sich die Nägel damit zu schneiden. Sondern das hat er als Kampfteil dabei gehabt. Er war bereit, diese Befreiung von den Römern mitzutragen. Auch mit dem Schwert. Und er hat sie auch gemacht. Er hat mir Römer das Ohr abgeschlagen. Und dann kommt Jesus und heilt diesen Mann. Er heilt ihn nicht nur, sondern er macht das wieder gut. Und auf einmal wird ihnen bewusst, meine Gedanken, also das, was ich mir so ausgemalt habe, wie was werden könnte. Und das ist ja die Hoffnung von uns Menschen. Diese Hoffnung von uns Menschen, die wächst ja in uns, wenn wir etwas hören oder etwas sehen oder wenn ein Mensch auf einmal kommt und uns Hoffnung macht. Und genau das war Jesus. Jesus hat ihnen in einer schwierigen Phase, wo die römische Besatzungsmacht sie quasi ausgesaugt hat, denn das war der Plan von den Römern, dass sie überall das Beste mitnehmen und somit Rom aufblüht. Und jetzt kommt Jesus nicht und befreit sie von den Römern. Und da fallen die buchstäblich mit ihrer Seele in ein Loch. Denn jetzt ist auch noch Jesus weg. Er liegt nimmer im Grab. Sie fangen an, sich daran zu erinnern. Er hat ja gesagt, dass er auferstehen wird, aber noch haben sie ihn nicht gesehen. Und aus dieser Täuschung, aus diesem falschen Bild, wie sie sich das vorgestellt haben, was Jesus zu machen hat, ist eine Enttäuschung geworden. Sie sind wirklich getäuscht worden von ihren eigenen Gedanken. Das hat sie so geblendet und getäuscht, dass sie auf einmal aufwachen und diese Täuschung hat ein Ende. Die Enttäuschung steht da und damit die Leere in ihrem Leben. Wir sind übrigens schon beim dritten Punkt, ihr habt gut durchgehalten. Also diese Täuschung wird zur Enttäuschung. Und Jesus musste selber kommen. Mein dritter Punkt, Jesus musste selber kommen und ihnen zeigen, wer er ist. Und dieses, wer er ist, das zeigt er uns nicht erst im Neuen Testament irgendwo hinterher, sondern wer er ist, das zeigt er ihnen bereits im Alten Testament. Wenn wir diese bekannte Stelle in Jesaja 53 uns einfach nochmal angucken, Ganz herzlichen Dank. Ja, kleiner Einschub, die letzten 14 Tage lag ich wirklich flach. Also ihr hört es nur ein bisschen, da könnt ihr euch vorstellen, wie das in Potenz war letzten Samstag, also Samstag vor einer Woche und noch mehr. Also so habe ich es selten gehabt. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Denn in Jesaja 53 stellt uns Gott seinen Sohn vor als ein Lamm. Und Lämmer, Tauben und andere Tiere, reine Tiere, wurden geschlachtet im Tempel. Und jetzt kommt Gott und sagt, es braucht ein für alle Mal Opfer für deine und für meine Sünde. Und dieses Opfer das ist das Opferlamm. Das ist Jesus. Dieses Opferlamm, das muss ein für alle Mal für alle unsere Schuld, für alle unsere Vergehen, für alle getrennte Situationen in unserem Leben, muss das sterben. Und genau das passiert an Karfreitag. Und genau das ist die Fortsetzung an Ostern. Ostern zeigt uns, dieser Heiland, der für dich und für mich, der für uns, für jeden Einzelnen, den mir kennet, den mir liebet, gestorben ist, der hat deine und meine Schuld und Sünde in den Tod mitgenommen. Er hat quasi den geöffneten leeren Sack oder Rucksack oder was auch immer, Tüte hingehalten und hat gesagt, gib alles rein. Gib es mir und ich nehme es mit und ich, Jesus, sterb für dich. Befreiung war für Jesus immer zwei Nummern größer wie das, was seine Boys, was seine Jünger sich so erhofft hatten. Befreiung von Jesus ist mehr als eine Kriegsmacht auf die Seite zu drücken. Befreiung ist mehr als ein kurzer Fun zu haben. Befreiung ist dieses Komplette, dieses Wunderbare und Einmalige, diesen Weg frei zu machen für uns in den Himmel. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum macht es Jesus nicht hier auf dieser Erde? Also warum will er mit uns hier auf dieser Erde nicht neu für die Ewigkeit starten? Ich maß mir nicht an, die alleinige Antwort zu haben, überhaupt nicht. Aber meine Antwort für mich persönlich ist, um etwas Neues zu starten, braucht es auch ein neuer Ort. Das wahre Erlebnis, wo ich euch jetzt erzähle, ist schon so 30, 40 Jahre her. Von daher kann ich das gut erzählen. Die Chance, dass ihr die Leute noch trefft, ist sehr gering. Ein Mann ist in den 80er Jahren, also ein Christ, ist fremdgegangen. Es hat sich für ihn die Gelegenheit geboten, mit einer anderen Frau etwas Neues zu starten. Und irgendwann hat es auch seine Frau mitgekriegt. Die Ehe schien auseinanderzugangen. Und irgendwie hat es Jesus geschafft, die beiden nochmal zu einem Seelsorger zu bringen. Und dann hat Gott dieses Wunder geschenkt, dass die zwei wieder zusammengekommen sind, die beiden. Er hat die Freundin gelassen und sie hat ihren Groll auf die Seite geworfen. Und als sie dann nach der entscheidenden Seelsorgesitzung heimgekommen sind, haben sie gemerkt, wie in diesem Haus das Alte wieder über sie kommt. Bei beiden. Diese Wut, diese Enttäuschung, das, was da passiert ist. Und dann haben sie beide beschlossen, sie fangen nochmal neu an. Sie starten nochmal ganz neu. Dann haben sie ihr Haus verkauft und sind woanders hingezogen, haben dort anderes Haus, andere Wohnung gekauft und sind in diesem Haus dann nochmal ganz neu mit Jesus durchgestartet. Und als ich mir so mein kleines Köpfle zerbrochen habe, habe ich gedacht, ja, vielleicht geht's Gott auch so, dass er da, wo die größte Schuld, wo die größte Sünde hier auf dieser Erde passiert ist, dass er da nicht nochmal durchstarten möchte, sondern dass er etwas Neues schaffen möchte, wo wir neu starten und neu durchstarten können. Und diese Macht hat Jesus. Wenn man in Offenbarung 5, Vers 5 reinguckt, dann steht dort ganz klar, dass er der Löwe ist. Und der Löwe ist ganz klar, das ist und bleibt der König. Der König aller Tiere. Das Interessante am Löwe ist, Leo Bicker hat ja mal über den Löwen ein Buch geschrieben, ich habe mir das mal durchgelesen. Und die Löwe, die sind schon echt souverän. Die liegen da und beherrschen die Prärie. Jeder weiß, wenn der so eine Mähne hat, da gibt's kein Vorbeikommen an dem. Und jeder weiß, der macht es gar nicht selber, sondern er hat ein Rudel von Löwinnen und die erledigen das für ihn. Und mit den Löwinnen ist nicht gut Kirsche essen. Eigentlich sollte man um die einen großen Bogen machen. Und so ist Jesus auch. Er hat unendlich viele Engel, die richtig stark sind. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie stark ist denn ein Engel? Dann sollte man mal das Richterbuch lesen, Gideon. Da wird beschrieben, dass bei den Feinden, die waren so ungefähr so 180.000, 200.000 Leute, dass die ein Engel geschlagen hat. Wenn man sich das mal überlegt, was ein Engel so ganz nebenbei hinkriegt. Ja, Jesus ist der Herrscher. Der Herrscher über das. Ist nicht nur das Lamm, das gestorben ist, er ist auch der Herrscher. Und das Gute an diesem Herrscher ist, dass er es mit uns gut meint. Denn das ist der Ausgangspunkt. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung haben wir diese Freiheit. Können wir kommen, so wie wir es heute Morgen gemacht haben während der Predigt, und können ganz einfach und schlicht um Vergebung bitte. Das ist Ostern. Dass wir uns gegenseitig, dass wir zum Heiland kommen können und dass wir Vergebung kriegen. Dass wir unsere Hände zu ihm strecken können. Dass wir kommen können, ihm unsere Wut, unser Zorn, unseren Streit, unseren Hass, unseren Neid bringen können. Und jetzt kommt Ostern. Ostern ist auch ein neuer Weg und eine neue Ausrichtung. Man kann es wahrscheinlich erkennen, es ist eine neue Straße, die zu einem neuen Weg führt. Vor kurzem ein Interview auf ERF gehört, wo mich sehr beeindruckt hat. Da ist ein Mann zum Glauben gekommen, also ist schon eine Weile her, also älteres Interview, aber gibt es noch auf ERF. Da ist ein Mann zum Glauben gekommen, der eher reich war. Also reich ist ja immer relativ, gell? Also der Elon Musk besitzt fast 1 Billion, also jetzt nicht auf dem Konto, aber durch seine Firma, durch das, was er so alles hat, besitzt er fast 1 Billion. Und das ist natürlich schon eine Summe, gell? Also ja, da gibt es 9 Nullen und eine Komma und nochmal ein paar Nullen und vor den 9 Nullen, nee, 12 Nullen, gibt's dann vor den 12 Nullen gibt es dann nur eine Zahl. Also das ist natürlich mega reich für Leute, die das in Geld messen. Aber dieser Mann, der da vermögend war, kam zum Glaube, hat auf einmal durch den Heiligen Geist begriffen, was Vergebung, was Befreiung, was Neuausrichtung bedeutet. Und auf einmal hat er verstanden, alles, was hier auf dieser Erde zum Anfassen, alles, was hier ist, werde ich nicht mit in den Himmel nehmen können. Und dann hat es Klick bei ihm gemacht und hat er gesagt, ja, aber wenn das, was mein Reichtum bisher war, gar nicht mein Reichtum ist, was ist dann mein Reichtum? Dann hat er verstanden, das ist Ostern. Die Vergebung und die Neuausrichtung, das, dass wir miteinander unterwegs sind zum Heiland, zum Vater in den Himmel, das ist die Ausrichtung. Und dann hat er von dem Vermögen, wo er hatte, manches verkauft, um in der Gemeinde, in der äußeren Mission, das zu unterstützen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie mit auf diesem Weg unterwegs sind. Und das fand ich interessant. Ostern darf für uns eine Neuausrichtung sein, dass wir uns Richtung himmelwärts bewegen. Noch eine kleine Geschichte aus einem schmerzlichen Bereich letztes Jahr. Im November. Da ist ja unser Sohn Jonathan tödlich verunglückt. Und Jonathan war fast 3 Jahre lang befreundet. Und dann hat er letztes Jahr im Frühjahr, so vor Ostern, hat er die Freundschaft aufgelöst, er von sich. Und hat dann einen Einsatz gehabt, also er war ja da ziemlich in der Mühle Weingarten, der Stefan Lepp war ja auch schon hier bei uns im Gottesdienst und hat sich dort ziemlich engagiert und war in Deutschland, in die neue Bundesländer unterwegs. Dann hat er den Eindruck bekommen, so hat es mir meine Tochter erzählt, dann hat er den Eindruck bekommen, geh in dieses Geschäft, also das war so ein Schmuckgeschäft, kauf dir einen Ring. Und da hat er Gott gefragt, warum soll ich mir einen Ring kaufen? Und da hat der Heiland zu ihm gesagt, die engste Beziehung ist zwischen dir und mir. Und da hat er sich einen Ring gekauft, damit er daran erinnert ist, dass er, also mir alle letzten Endes, aber dass er ganz eng mit Jesus zusammen ist. Diesen Ring hat er dann getragen. Das war sein Kennungsmerkmal, dass er weiß, Jesus, der ist ganz eng bei mir. Mit dem bin ich richtig eng verschweißt. Diesen Ring haben wir auch an ihm dran gelassen. Also so ist er beerdigt worden. Und dieser Ring, der hat bei allem Schmerz, wo wir in den letzten Monaten da mit uns rumtragen haben und immer noch tragen, der hat doch was ausgelöst. Dieses himmelwärts zu blicken. Dass uns Ostern bei allem Tolle mit Ostereier, tolle Schokohasen von tolle Firma, die super Schokolade herstellt, aber dass es uns letzten Endes doch daran erinnern darf, Ostern ist etwas, wo über das hinausgeht, wo wir eine Hoffnung haben, die uns wirklich, ich sag's mal so, wo uns wirklich Freude ins Gesicht bringen darf. Weil das, was unser eigentlicher Schatz ist, der liegt im Himmel. Das ist nichts, was wir hier auf dieser Erde haben, sondern das liegt im Himmel. Das ist, dass dein und mein, unser Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Dass wir dort eine Wohnung haben. Dass dort unser Heiland ist, der auf uns wartet. Dass dort jemand ist, der sagt, du musst nicht, wie es in der Offenbarung steht, zu den Büchern laufe und es wird Gericht kalte, sondern du bist befreit. Es ist wie bei den VIPs, wenn sie am Flughafen sind. Susanne ist ja zu unserer ältesten Tochter geflogen vor, letzter Sonntag war es, Samstag, Sonntag, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, sie ist dahin geflogen und wir standen in einer Schlange drin. Ich sag's euch echt, ich habe gedacht, das hört nicht mehr auf. Und dann sind so ein paar mit feinem Anzug, man hat richtig gemerkt, okay, die sind von einer anderen Kaste, sorry, Welt. Die sind einfach durchgelaufen. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn wir Jesus haben, wenn wir seine Vergebung haben, dann laufen wir einfach durch. Wir laufen dran vorbei, weil wir erlöst sind. Amen. Ich möchte noch beten. Heiland, danke für dieses reiche Geschenk, das im Himmel liegt. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass wir das feiern dürfen an Ostern, diese Befreiung. Und Heiland, wenn wir jetzt noch Abendmahl feiern, dann lass uns das schmecken und spüren, wie toll und wie intensiv, ja, wie tief deine Vergebung, deine Erlösung in unserem Leben ist.